Moin, moin an alle Hamburgerinnen und Hamburger. Mein Name ist Rudi und ich bin wirklich großer Fußballfan. Ich wünsche mir und Ihnen einen schönen Freitag, den 17. Mai und einen guten Start ins Wochenende. Jetzt aber erstmal gute Unterhaltung mit Episode 164.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Gleich am Anfang wende ich mich mal direkt an unsere Hörerin Carola Lehnen. Sie hat uns gemailt und ihre Meinung mitgeteilt zu einem Foto. Dazu mehr am Ende dieser Episode. Erstmal ein Blick auf unsere Themen. Heute der Start in die Ferien. Wie ist der Stand auf dem Flughafen? Gibt es aktuell für die Passagiere irgendwelche Engpässe? Machen wir als erstes Thema. Wie gehen wir mit Künstlern um, die wegen ihrer politischen Haltung umstritten sind? Sprich, kaufen wir uns ein Ticket für einen russischen Dirigenten, der sich nicht von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine distanziert? Trennen wir den Künstler und sein Werk von seinen Ansichten? Besprechen wir gleich anhand eines aktuellen Konzertes hier in Hamburg. Zum Schluss fragen wir mal nach, ob die Aufsteiger vom FC St. Pauli noch leicht betrunken sind. Nehmen Sie das letzte Saisonspiel übermorgen noch ernst oder laufen Sie mit einer B11 auf? Die Einschätzung von unserem St. Pauli-Insider Rupert Fabig ist dann der Abschluss für heute. Also Urlaub, Kultur, Fußball. Unsere Themenmischung für diesen Freitag. Wir starten jetzt. Kann sich doch wahrscheinlich jeder noch dran erinnern. Dieses Gefühl am letzten Schultag, die Vorfreude auf die Ferien. Wer keine schulpflichtigen Kinder hat, wird es wahrscheinlich vermeiden, heute oder in den nächsten Tagen in den Urlaub zu fliegen, weil Ferien. Aber ob mit oder ohne Kinder, für alle, die in den nächsten Stunden oder Tagen den Flughafen ansteuern. Lasst uns mal checken, wie dort die Lage ist. Wolfgang Horch ist hier beim Abendblatt der Experte für alle Themen rund um den Flughafen. Wolfgang, läuft alles vor Ort und wir können entspannt in den Urlaub starten, ja oder nein?
Wir wollen es mal sehr hoffen. Und wenn man mit der Bundespolizei spricht, dann sind die auch guter Hoffnung, dass es relativ stabil laufen wird. In den vergangenen beiden Jahren hatten wir im Mai doch eher nicht so erfreuliche Nachrichten, haben häufig darüber berichtet, dass es sehr, sehr lange Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen gab, von teilweise 90 Minuten. Also es lief alles andere als rund. Aber die Bundespolizei und auch der Flughafen sind doch einigermaßen optimistisch, dass es in diesem Jahr besser wird.
Und ich kann das eigentlich jetzt nicht, natürlich nicht für die Ferienzeit, aber ich war vor 2 Wochen, sind wir am Montagmorgen um 6.10 Uhr mit dem ersten Flieger nach Mallorca geflogen mit Eurowings. Und wir haben tatsächlich, also ich meine Montagmorgen ist jetzt nicht so, dass der Flughafen komplett leer war. Im Gegenteil, wir haben tatsächlich 4 Minuten gebraucht, bis wir durch die Sicherheit waren. Das fand ich schwer beeindruckend.
Ja, da kann man nicht meckern, oder? Also 4 Minuten ist wirklich eine Top-Zeit. Ich glaube schon, dass es ab und an mal länger gehen wird. Wartezeiten von bis zu 30 Minuten, würde ich jetzt mal sagen, aus meiner Perspektive, müssen Passagiere schon hinnehmen. Gerade zu den Spitzenzeiten morgens, wenn alle fliegen, oder auch mittags, wenn dann nochmal die zweite Welle an Fliegern kommt, die den ersten Umlauf hinter sich haben, also beispielsweise schon nach Mallorca geflogen sind, auf der ersten Tour jetzt zurückkommen und dann die zweite Tour gen Mallorca fliegen. Da muss man dann schon nochmal damit rechnen, dass es ein bisschen länger wird. Aber generell scheint die Lage momentan relativ stabil zu sein. Und ich denke mir, das liegt auch an einem Einsatz von besserer und mehr Technik.
Das heißt, am Flughafen hat sich tatsächlich was getan und das ist auch spürbar für die Menschen, für die Passagiere.
Ich denke, es wird so langsam spürbar sein. Im Oktober vergangenen Jahres wurde ja erstmals ein sogenannter CT-Scanner aufgestellt am Hamburger Flughafen. CT-Scanner, das sind solche Geräte, wo die Passagiere nicht mehr die Laptops rauslegen müssen, wo sie theoretisch auch mehr als 100 Milliliter Flüssigkeit mit an Bord nehmen können, also deine Dose Cola oder deine Literflasche Wasser. Davon, wie gesagt, wurde im Oktober 2023 das erste Gerät aufgestellt. Mittlerweile gibt es 6 dieser Geräte. Das heißt für die Passagiere aber auch, es gibt noch keine komplette Entwarnung. Sie können nicht davon ausgehen, auf jeden Fall die Dose Cola mit an Bord zu kriegen oder auch den Laptop nicht rausholen zu müssen. Denn es gibt halt nur 6 Geräte, aber in Hamburg gibt es 18 Kontrollspuren. Und du kannst nicht entscheiden, ich möchte aber an eine Spur mit CT-Scanner. Das funktioniert nicht, sondern du musst auch damit rechnen, nach wie vor an ein herkömmliches Kontrollgerät zu geraten. Und dann musst du nach wie vor deinen Beutel mit den Flüssigkeiten rausnehmen und auch deinen Laptop, Notebook, was auch immer.
Was ich auch nie verstanden habe, jetzt mal so zwischengeschoben als Frage, Muss ich einen Gürtel rausnehmen oder nicht? Mal ja, mal nein.
Richtig. Und dazu sage ich jetzt auch nichts mehr. Weil, also ich habe selbst auch schon erlebt, eigentlich heißt es, nein, du musst einen Gürtel nicht abnehmen, es sei denn, er hat eine massive Metallschnalle. Dann war ich neulich selbst, was das neulich, letztes Jahr, als ich das letzte Mal geflogen bin am Hamburger Flughafen, hatte ich einen stinknormalen Gürtel um und musste den Gürtel ablegen. Ich weiß es auch nicht mehr. Es ist für mich auch ein böhmisches Dorf sozusagen, wann muss man den Gürtel rausnehmen und wann nicht.
Was sollten deiner Meinung nach Menschen, die jetzt kurzfristig vielleicht noch fliegen wollen oder die schon länger einen Flug gebucht haben und für die es jetzt losgeht in die Ferien, auf was sollten wir achten als Passagiere im Moment am Hamburger Flughafen? Oder sagst du, ist alles so easy, einfach hingehen?
Nee, also eine generelle Entwarnung gibt es von mir auf keinen Fall. Dafür ist man als Journalist ja auch ein zu sehr gebranntes Kind sozusagen und hat aus den Erfahrungen der vergangenen beiden Jahre viel gelernt. Aber ich würde schon sagen, was ich in jedem Fall versuchen würde, ist Slot and Fly zu buchen. Also sprich, das ist ja ein kostenloser Service vom Hamburger Flughafen. Du kannst, wenn du 72 Stunden bevor man losfliegt, kann man sich ein 15-minütiges Zeitfenster buchen, zu dem man dann garantiert die Sicherheitskontrolle passieren kann. So, diese Slots sind natürlich sehr begehrt, deswegen auch sehr schnell weg. Ich habe es so gemacht, als ich in den Urlaub geflogen bin, ich habe mir den Wecker für 4 Uhr morgens gestellt und habe mir wirklich schnell so einen Slot für mich und meine Familie gebucht, um einfach auf der sicheren Seite zu sein, um diesen Stress an der Sicherheitskontrolle nicht zu haben. Denn eins darf man nicht ganz vergessen, die Probleme, die in den vergangenen Jahren immer entstanden sind an der Sicherheitskontrolle, sind entstanden, weil es plötzlich sehr, sehr viele Krankmeldungen beim Dienstleister gab. Die Bundespolizei führt die Kontrollen ja nicht selber durch, sondern hat die Firma Frasek damit beauftragt. Und immer, wenn diese langen Wartezeiten entstanden sind, gab es sehr, sehr viele Krankmeldungen auch bei den Kollegen von Frasek. Von daher wäre ich da mal mit ein bisschen, wäre ich schon auf Vorsicht bedacht und würde, wenn es geht, auf jeden Fall so einen Slot buchen. Wie gesagt, ist kostenlos, gilt für alle Passagiere, also nicht nur Business oder so, auch Economy-Tickets mit Reiseveranstaltern, wenn du mit denen fliegst, du kannst diese Slots immer buchen.
Danke Wolfgang und allen, die heute in den Urlaub starten, also nicht nur den Hamburgern, die einen Flug gebucht haben, an alle gerichtet, viel Spaß, wo immer es hingeht. Es ist ein Dilemma und kaum jemand kann die eine Lösung benennen. Was machen wir mit Künstlern, die uns aus welchem Grund auch immer nicht mehr genehm sind? Tendieren wir zur Cancel Culture? Und falls ja, wer entscheidet das denn, welcher Künstler gecancelt wird? Oder boykottieren wir einfach Konzerte von Künstlern, deren politische Gesinnung uns nicht in den Kram passt? Nehmen wir mal das aktuelle Beispiel. Ein Künstler, der morgen Abend in Hamburg auftritt, der aus Russland kommt und der sich zum Ukraine-Krieg nicht äußert, der nicht Stellung bezieht. Wir wissen also eigentlich gar nicht, wie seine Haltung ist. Und trotzdem, oder gerade deshalb, ist der Mann hoch umstritten. Joachim Mischke, Abendblatt-Klassikexperte, um wen geht's und wie sieht der Fall genau aus?
Ja, es geht um Theodor Korenzis, den inzwischen auch russischen Dirigenten, der mit seinen Musica Eterna Ensembles in den letzten Jahren viele Erfolge eingefahren hat, aber auch in den letzten Jahren nach wie vor in Russland gearbeitet hat. Erst in Perm, dann und jetzt in St. Petersburg, und er bekommt staatliche Unterstützung und hat sich, obwohl von allen Seiten auf ihn eingedroschen wurde, das doch zu tun, sich nicht positioniert. Es gab immer nur ein paar windelweiche Aussagen, die nichts weiter gebracht haben, wie er denn eigentlich dazu steht, was Putin in den letzten Jahren so gemacht hat.
Joachim, wie können wir denn deiner Meinung nach mit so einem Künstler umgehen? Das ist ja total schwer. In der Demokratie können wir ja keinen dazu zwingen, Stellung zu beziehen. Auf der anderen Seite versucht dieser Mann ja auch so ein bisschen unter dem Radar durchzukommen, indem er gar keine Stellung nimmt. Ich finde das total schwierig.
Ja, er ist mit seinen Ensembles da in Verbindlichkeiten eingenäht gewissermaßen. Er bekommt staatliche Unterstützung. Er wird von Leuten gefördert, von Banken, die teilweise auf der EU-Sanktionsliste stehen. Er ist in Russland prominent unterwegs. Er ist ein großer Name in St. Petersburg. Er tourt da. Er hat sich nie losgesagt. Er hat sich aber auch nie dazu bekannt. Also insofern ist das jetzt schwierig, ihm etwas unterzuschieben, wozu er nie etwas gesagt hat. Man könnte natürlich trotzdem von ihm verlangen, das tun auch viele, er soll sich klar äußern, aber er hat kein staatliches Orchester, sondern es ist eine privat finanzierte Veranstaltung. Er kommt jetzt am Sonnabend, morgen, mit seinem SWR-Symphonieorchester, also einem deutschen Rundfunkorchester. Da ist er bis bald noch Chefdirigent, da hört er bald auf. Und sein Utopia-Orchester, mit dem er im Juni kommt, das ist eine Neugründung. Und da sind wahrscheinlich aus diversen, auch westlichen Orchestermusiker dabei, aber auch Leute aus seinen eigenen Ensembles. Das ist nochmal wieder eine andere Angelegenheit. Also er ist kein Staatskünstler im Sinne von, ich leite ein staatliches Orchester in Russland, das nicht. Aber er bekommt staatliches Geld und es gibt ja auch die unterschiedlichsten Reaktionen darauf. In Wien ist er ausgeladen worden mit dem gleichen Programm. Bei den Festwochen sollte er auftreten, was jetzt hier in der Elbphilharmonie im Juni passiert mit dem Britain War Requiem, weil es da Ärger gab, weil eine ukrainische Dirigentin gesagt hat, ich möchte mit dem nicht konzeptionell zusammengeworfen werden. Dann ist er ausgeladen worden und sie bleibt da im Programm. Andererseits, die Salzburger Festspiele halten an ihm fest, die Elbphilharmonie hält an ihm fest und sie sagen, wer sind wir, um von außen zu beurteilen, was da abgeht, wie verbindlich, wie eingebunden, wie involviert er in diese ganze Angelegenheit ist. Er hat da, naja, ich würde mal schätzen, 200 Leute, für die er verantwortlich ist. Die können auch nicht einfach alle in den Westen gehen, da sind viele Russen dabei. Es gibt da keinen Sponsor, der einspringen würde, um das staatliche Geld zu ersetzen. Es gibt offensichtlich auch keinen Sponsor hier im Westen, der ihn übernehmen möchte in dem Sinne. Also es ist eine schwierige Situation.
Spannender und wichtiger Aspekt, gar keine Frage, Joachim, den du da erwähnst. Der Mann hat natürlich auch Verantwortung für seine Mitarbeiter, für seine Musiker. Das kann ich verstehen. Auf der anderen Seite, gerade beim Thema Ukraine, ich bin in der Fraktion, der sagt, Putin ist ein Kriegsverbrecher und man muss das klar benennen. Aber wenn jemand sagt, ich möchte trotzdem zu diesem Konzert gehen, weil ich sage, ich möchte den Künstler erleben und sein Werk, seine politischen Ansichten sind für mich kein Thema, dann finde ich das auch völlig in Ordnung. Ich persönlich würde es halt nicht machen.
Ich bin auch hin und her gerissen. Also eins seiner letzten Konzerte zum Beispiel, um diesen Widerspruch nochmal deutlich zu machen, da hat er Schostakowitsch die 13. gespielt. Die große Sinfonie, die sich mit Babi Yar beschäftigt, mit dem Massaker der Deutschen in der Ukraine vor Kiew 1941, glaube ich, war es, wo Tausende von Juden umgebracht worden sind. Dieses Stück ist voller Chiffren, voller Doppelbödigkeiten. Das hat Schostakowitsch nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben. Und also wie so eine Art Gegengift, Gegenmittel, Ergänzung, Entschuldigung, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, gab es dann nach dem Hauptprogramm noch Kammermusik, die mit jüdischen Themen zu tun hatte. Also er weiß ganz genau, was er macht. Er weiß auch ganz genau, dass er sich nicht einen schlanken Fuß dadurch machen kann, dass er einfach nichts sagt. Er steckt in dieser Zwickmühle drin und viele sind, finde ich, verständlich, komplett dagegen, ihn auftreten zu lassen. Viele sind aus meiner Sicht auch nicht unverständlich, dafür ihn auftreten zu lassen. Es kommt auch immer auf den Blickwinkel an, ob das nun die ukrainische Dirigentin, die Oksana Linev, die in Wien nicht mit ihm in einen Topf geworfen werden wollte, die sieht das natürlich nochmal ganz anders, ja, als Ukrainerin. Aber wenn man jetzt nicht von einer Kollektiv- oder einer Schuld- oder einer Vorabverurteilung ausgehen möchte, muss man einfach konstatieren, er hat sich nie positiv zu diesem System geäußert. Er hat sich aber auch nicht distanziert. Und es gibt viele Dinge, die von seinen Musikern aus dem Umfeld dieser Ensembles passiert sind, die eindeutig klar machen, wie die ticken. Die haben sich, also schon sehr in die Richtung geäußert, dass das ein doch okayer Krieg ist, der da passiert und Russland schon das Richtige da macht. Sind dann dafür auch teilweise zur Verantwortung gezogen worden, aus Touren entfernt worden. Es gab einen Sänger, der dann doch nicht mit auf Tournee gegangen ist, weil er sich vorher geäußert hatte. Also da sind schon Auffälligkeiten dabei und es ist auch offensichtbar, dass er sich in diesem System tragen lässt. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich weiß auch nicht genau, ich habe viele gute Konzerte von ihm gehört, viele tolle Konzerte von ihm gehört. Ich habe ihn gesprochen. Es ist ein faszinierender Künstler. Aber das waren Leute, die im NS-System sich arrangiert haben, auch. Also ich will das nicht vergleichen, weil das Äpfel und Birnen sind. Aber nichtsdestotrotz, man muss da, glaube ich, vielleicht wäre eine Möglichkeit, wenn man wirklich so ein Konzert nicht einfach als Konzert ins Programm stellt und sagt, so, es gibt jetzt Britain War Requiem, es gibt Bruckner 9, was auch immer, sondern es gibt eine Podiumsdiskussion. Natürlich wird er da nicht sitzen und sagen, endlich kann ich mal erzählen, was ich schon immer sagen wollte, aber man könnte es trotzdem aufgreifen, die Schwierigkeiten, die es dann gibt. Und das wäre noch eine andere Art von Lösung, als einfach zu sagen, wir nehmen diese Stücke, die er spielt, die oft so symbolisch sind wie Schostakowitsch 13 oder eine andere Schostakowitsch-Symphonie oder jetzt im Juni das Britain War Requiem, wo es wirklich um die Zerstörung von einer englischen Kathedrale im Zweiten Weltkrieg geht und auch auf den Ersten Weltkrieg noch zurückgreift im Text, der da vertont wird. Also ein ganz, ganz großes Antikriegswerk. Also er winkt mit ganz großen Fahnen. Man weiß bloß nicht, was auf diesen Fahnen draufsteht letztlich, weil er sich halt nicht äußert. Ich kann vieles von dem verstehen, aber es macht die ganze Sache natürlich nicht einfacher. Es wäre einfacher, wenn er sich wie Gergiev vom Acker machen würde, also Valery Gergiev, der russische Dirigent, der sich voll und ganz zu Putin bekennt, einen Posten nach dem anderen bekommen hat inzwischen in Russland und sagt, Putin, mein Präsident, alles in Ordnung. Er ist in München rausgeflogen bei den Münchner Philharmonikern, weil er auch homophobe Äußerungen getätigt hat und sich also auch nicht ansatzweise distanzieren wollte von dem, was dann seit Beginn des Ukraine-Kriegs passiert ist. Seitdem ist er im Westen nicht mehr aufgetaucht und hat da ein fröhliches Leben offensichtlich in Russland und hat jetzt zwei große Opernhäuser und tourt da durch die Gegend und sagt sich, mache ich es halt hier. Aber da ist die Sache klarer. Bei Kurenzis ist sie in einer Grauzone, die schwierig zu deuten ist und die schwierig auszuhalten ist. Das ist vielleicht dann auch mit Kunst mal so, erst recht in diesen Zeiten. Aber ich habe auch kein bauchwehfreies Gefühl bei der ganzen Angelegenheit. Das kann ich auch so sagen, ja.
Der Veranstalter könnte ja theoretisch auch sagen, wir spenden 10% der Einnahmen aus diesen Konzerten von diesen speziellen Künstlern. Weiß jetzt nicht, ob Anna Netrebko auch da runterfällt, aber da gab es ja auch viele Diskussionen. Spenden wir an eine Menschenrechtsorganisation, die sich in der Ukraine engagiert. Und dann kann sich ja der Dirigent überlegen, ob er trotzdem auftreten möchte, wenn das so wäre.
Wäre eine Idee. Ich meine, die Elbphilharmonie hat zum Beispiel sich auch um ukrainische Flüchtlinge gekümmert. Sie hat sie untergebracht, hat sie unterstützt. Sie hat Regeln gefunden oder Wege gefunden, um ihnen beim Eingliedern hier zu helfen. Also es ist nicht so, dass die das ganze Thema kalt lässt. Die wissen ja auch ganz genau, warum sie jetzt nichts konkret dazu sagen, weil es eben heikel ist. Und das hört nicht auf und er ist auch in der nächsten Saison dabei. Wer weiß, was in der nächsten Saison politisch los ist, ob er dann vielleicht eine andere Heimat gefunden hat mit seinen Ensembles oder ob alles wieder anders ist. Ich weiß es nicht, aber ich habe so einen Fall noch nicht erlebt und er ist eben auch nicht so eindeutig wie Gergiev und auch weniger zweideutig, oder sagen wir noch zweideutiger und noch weniger klar erkennbar als bei Frau Netrebko, die sich auch nicht eindeutig positioniert, sondern immer wieder versucht hat, dagegen zu halten, andererseits aber trotzdem Dinge gemacht hat, die deutlicher waren in der Art von Nicht-Distanzierung. Ich will nicht sagen Unterstützung, aber Nicht-Distanzierung. Man muss da immer ganz vorsichtig zwischen diesen Eiern hin und her tanzen, aber die ganze Sache, man könnte sie ganz einfach sehen und sagen, das interessiert mich alles nicht, der ist in Russland, der bleibt da, der arbeitet da, ich gehe da nicht hin. Fände ich legitim. Ich fände es aber auch legitim zu sagen, ich trenne jetzt das, was ich nicht weiß, von dem, was ich unterstelle. Und bis ich was weiß, ist in dubio pro reo angesagt.
Klar, könnte man so sehen, im Zweifel für den Angeklagten. Oder aber man sagt, nee, da gehe ich nicht hin, lässt mein Gewissen einfach nicht zu. Das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Danke an Joachim Mischke. Sie sind erstklassig, aber ein Spiel steht noch aus für den FC St. Pauli. Für die Spieler eine lästige Pflicht oder nehmen die das noch so richtig ernst? Die Frage geben wir weiter an Rupert Fabig aus der Abendblatt Sportredaktion und er ist auch unser St. Pauli-Insider. Rupert, nach dem Partymarathon der letzten Tage, glaubst du, die Spieler sind schon wieder nüchtern?
Davon gehe ich aus. Die waren sehr konzentriert diese Woche im Training, haben in den Abläufen nichts verändert, sind weiterhin ehrgeizig und ambitioniert. Mit Ausnahme vielleicht von Jackson Irvine, der zweimal heiraten musste in dieser Woche. Vielleicht ist da noch ein wenig Restalkohol im Blut.
Zweimal heiraten, weil musste, klingt ja auch so.
Heiraten durfte, ja. Je nachdem. Ich würde bei heiraten vielleicht eher müssen sagen.
Bin entsetzt.
Also er hat eigentlich am Dienstag seinen Termin gehabt. Im Rausch der beiden Partynächte zuvor, genau, hat er aber seinen Pass vergessen und dementsprechend musste er einen Tag später nochmal dort antanzen mit seiner jetzt Ehefrau, um sie dann auch wirklich zu ehelichen.
Aber ich glaube, in dem Fall wird sie ausnahmsweise mal Verständnis gehabt haben, dass man sowas dann mal vergessen kann. Nun spielen die übermorgen am Sonntag in Wiesbaden. Du wirst wahrscheinlich sagen, die sind immer noch voll motiviert. Ich würde immer spontan sagen, da ist doch ein bisschen die Luft raus, oder?
Nee, überhaupt nicht. Nee. Also okay. Profisportler, da ist die Luft eigentlich nahezu nie raus. Ist das letzte Saisonspiel, da kann man eh nochmal alles rauslassen. Und es geht ja auch noch um etwas. Es geht ja noch um die Zweitligameisterschaft. Das kann man jetzt ein bisschen belächeln, weil es jetzt Aufsteiger oder Zweitligameister, aber es ist schon das Ziel in der Mannschaft, dann auch Platz 1 nach der Saison zu bestätigen. Und ich fände es auch irgendwie unpassend, dass die Saison, in der hat die ganze Liga permanent vom FC St. Pauli gesprochen, als absolut dominante Mannschaft und in Kiel, was unterm Radar geflogen ist, würde am Ende Meister, das wird nicht passen. Und St. Pauli ist auch die beste Mannschaft, also St. Pauli ist besser als Kiel und das gehört dann zum Abschluss irgendwie dazu, dass sie Meister werden.
Und vor allem, man könnte ihnen ja wahrscheinlich auch Wettbewerbsverzerrung vorwerfen, wenn sie da mit der B- oder C-Elf auflaufen würden, weil Wiesbaden kämpft ums Überleben.
In der Theorie könnte man ihnen das vorwerfen. Wiesbaden Drittletzter. Wenn sie noch von Rostock, dem Vorletzten, überholt werden, werden sie direkt abgestiegen. Sie müssen diesen drittletzten Platz erhalten, also nach weiter oben können sie auch gar nicht, um dann Relegation zu spielen gegen den Drittliga-Dritten und sich dann nochmal eine Chance zu wahren, in der zweiten Liga zu bleiben.
Für alle, die vielleicht nicht so hundertprozentig jetzt tief drinstecken mit Spielereinkäufen und der neuen Saison, sag mal so, entwerf mal so ein grobes Bild, wie stark oder wie viel Verstärkung braucht St. Pauli deiner Meinung nach, um in der ersten Liga bestehen zu können, weil in der nächsten Saison gleich wieder runter will ja auch keiner.
Also es ist eine Mischung. Einerseits ist Kontinuität ein Erfolgsfaktor von Mannschaften, andererseits wäre es fatal, mit mehr oder minder der gleichen Mannschaft in die Bundesliga zu gehen. Man muss schauen, das ist eine sehr gute Zweitligamannschaft, aber es ist eben eine Zweitligamannschaft. Und das bedeutet nicht automatisch, dass man damit in der Bundesliga mithalten kann. Also die Mannschaft wird schon punktuell verstärkt und die Planungen laufen natürlich schon ganz, ganz lange. Also nach Ablauf der Hinrunde war ja abzusehen, dass es jetzt zumindest nicht mehr in die Drittklassigkeit geht. Und da konnte man dann schon mal beginnen, parallel zu planen, Zweitligaszenario oder ein Aufstiegsszenario. Und dementsprechend gibt es auch schon Transferideen. In der Innenverteidigung wollen sie sich verstärken, da auch noch ein bisschen mehr Tempo draufkriegen, generell mehr Tempo, vor allem auch auf den Außenbahnen. Ein Mittelstürmer wird auch gesucht und dann vielleicht auch noch die eine oder andere Position, um mehr Tiefe in die Mannschaft hineinzubekommen.
Das heißt aber auf der anderen Seite, wir werden jetzt nicht irgend so ein, ich sag mal, Marco Reus ist ja gerade frei. So einen Spieler werden sie nicht holen. Das passt nicht zu St. Pauli oder sagst du, es bringt eh nichts?
Also passt nicht zu St. Pauli. Selbst wenn es passen würde, passt das finanziell nicht. Also da, man kann jetzt nicht erwarten, dass sie Rekordtransfers noch und nöcher eintüten und da die 10 Millionen Euro Koffer durch die Gegend fliegen oder die Überweisungen im Gegensatz zu den Handballern dann pünktlich ankommen auf dem Konto.
Anderes Kapitel, ja, aber ja, bitte.
Also so Altstars, die jetzt ohne Verträge sind, auch Erik-Maxim Choupo-Moting höre ich dann ab und zu, fände ich völlig
der utopisch. Der im Moment bei Bayern ist.
Ja, ja, aber auch der Vertrag läuft aus. Das ist ein Hamburger, absurd, glaube ich. Also kann man sich im Leben nicht leisten. Dazu passt es nicht in die Struktur vom Standing her von solchen Spielern, vom Alter her, von der Entwicklungsperspektive. Also wenn jetzt Spieler kommen, vielleicht wieder Spieler mit auslaufenden Verträgen, jüngere Spieler mit Potenzial, der ein oder andere Spieler, der momentan so eine kleine Entwicklungsdelle vielleicht hatte, bei dem man aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat, dass es wieder nach oben gehen kann. Und vielleicht punktuell oder sicher punktuell auch mal ein wenig Erfahrung, aber jetzt nicht Leute, die Millionengehälter aufrufen, weil das ist nicht drin.
Es ist wahrscheinlich zu früh und vielleicht willst du dich dazu auch nicht hinreißen lassen, aber nur mal deine Tendenz. Glaubst du, Pauli bleibt drin in der nächsten Saison? Haben sie eine Chance?
Ja, ich würde, wenn du jetzt sagst Wahrscheinlichkeiten, würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit liegt bei über 50%, dass sie drin liegen. Ich habe kürzlich diese Tage mit einem Experten gesprochen, dessen Meinung fand ich interessant. Er hat gesagt, St. Pauli schafft es eher in die Top 10, als dass sie absteigen.
Wow, diese Prognose, also das bleibt doch bei uns hängen. Danke, Rupert. Gleich zum Abschluss von Episode 164 der Nachrichtenüberblick. Da hören Sie all das, was heute ebenfalls noch wichtig für unsere Stadt ist. Vorher aber noch viele Grüße an Abendblatt-Leserin Carola Lehne. Sie hatte uns in den letzten Tagen gemailt, um genau zu sein, sogar zweimal, unter moinhamburg@abendblatt.de. In der ersten Mail hat Carola unseren Podcast gelobt. Sie schreibt, ich war so begeistert von der angenehmen, klaren Sprache der Berichterstatter. Ein ganz großes Lob dafür. Aber eine Einschränkung hatte Carola. Das Foto auf dem Cover für unseren Podcast, das gefiel ihr überhaupt nicht. Also das Foto mit mir. Sie schreibt, so alternativ und irgendwie schmuddelig. Okay, aber wie es der Zufall so will, seit ein paar Tagen hat unser Podcast ja nicht nur einen neuen Namen, nämlich Hamburger Morgen, sondern es gibt auch ein neues Cover, also auch mit einem anderen Foto, allerdings wieder mit mir. Das hatte sich zeitlich überschnitten, also mit der Mail von Carola, weil wir dachten, ach, anderer Name, dann lasst uns doch auch ein anderes Foto mal ausprobieren, ohne uns groß Gedanken darüber zu machen. Und zack, eine neue Mail von Carola. Sie ist jetzt sehr zufrieden. Vielen Dank für die neue Gestaltung. Carola, danke für die Mühe, die Sie sich gemacht haben. Gleich zweimal gemailt, das ist keine Selbstverständlichkeit und das freut uns sehr. Und wenn Sie jetzt mit der Optik zufriedener sind, umso besser. moinhamburg@abendblatt.de steht auch in den Shownotes. Falls Ihnen, liebe Podcast-Freunde, auch etwas auffällt von Kritik bis Lob, wir lesen alles. Und jetzt erstmal für alle ein schönes, langes Wochenende. Erholen Sie sich. Wir sind natürlich auch am Sonnabend für Sie da. Bis morgen und bye-bye.
Kompakt informiert. Der Nachrichtenüberblick bei Hamburg am Morgen.
Ich bin Jana Klonikowski. Guten Morgen. Im Fall um die mutmaßliche Entführung der Kinder von Steakhouse-Erbin Christina Block wird nun auch gegen den Großvater und Unternehmensgründer Eugen Block ermittelt. Es besteht der Verdacht, dass Eugen und Christina Block die Kindesentziehung organisiert und mithilfe weiterer Beschuldigter durchgeführt haben, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Christina Block führt seit Jahren einen erbitterten Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann. Auf der Bahnstrecke Hamburg-Neumünster hakt es weiter. Am Nachmittag war ein Baum auf die Gleise gestürzt. Ein Zug krachte dann auch in den Baum. Rund 400 Fahrgäste saßen mehr als 2 Stunden in dem Regionalexpress fest. Die Strecke musste komplett gesperrt werden. HSV-Sportvorstand Jonas Bold kann sich wohl Hoffnungen machen, seinen Job zu behalten. Nach unseren Infos kann sich der Aufsichtsrat jetzt doch eine Zukunft mit Bold vorstellen. Er muss allerdings noch mit der Saisonanalyse und seinen Zukunftsplänen überzeugen. Bold war 2019 zum HSV gekommen. Unter seiner Führung wurde 5-mal der Wiederaufstieg verpasst.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.